Hey, wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Hier geht es heute um Trauma, Vergebung, Selbstbestimmung und ich habe mir eine Expertin eingeladen. Ich freue mich, dass sie heute hier ist. Ich sage einfach erstmal herzlich willkommen, liebe Marina Buzunaschwili.
Danke, Sarah, dass ich hier sein darf. Voll aufregend.
Ja, weil Marina und ich kennen uns schon super lange, ich glaube seit 15 Jahren.
Ja.
Und du hast gerade ein Buch rausgebracht.
Habe ich.
Darauf gehen wir auch später nochmal ein. Die Bossin. In dem Buch beschreibst du die 20 Regeln für Erfolg. Aber jetzt lass uns erstmal anfangen. Wie war denn dein Weg? Ja. Wenn wir mal anschauen, wie Familie uns prägt. Ja, weil nichts prägt uns so wie unsere Biografie. Und ich habe letztens gelesen, Schmerz und Trauma werden von Generation zu Generation weitergegeben, weil eben vielleicht unseren Eltern oder unseren Großeltern das Vokabular gefehlt hat, die Kapazität gefehlt hat, das Wissen gefehlt hat. Und ich glaube, dazu kannst du ganz viel auch erzählen. Nimm uns doch mal mit in deine Biografie.
Das mache ich. Also erstmal muss ich sagen, weil du gerade gesagt hast, dein Weg, das ist natürlich die 20 Regeln sind, die mir geholfen haben. Also ich möchte kein Life-Coach sein, der sagt, nutze diese 20 Regeln und du wirst erfolgreich. Es sind 20 Regeln, die ich benutzen musste, um nicht nur erfolgreich im Business zu sein, sondern um auch erfolgreich zu überleben. Denn meine Biografie hat tatsächlich sehr viel mit Schmerz, Trauma, vererbte Angst auch zu tun. Also ich muss dazu sagen, ich bin bewusst ja auch keine Mutter geworden, weil ich das nicht weitergeben wollte, was ich erlebt habe. Ich glaube, mein Weg hat ganz viel geprägt, dass meine Eltern schon mal alleine nicht wussten, dass es neben dem Ernähren und Anziehen von Kindern auch eine emotionale Ebene gibt, die du, also weißt du, die Gespräche, Schutz, ein Filter, weil ich ganz oft zum Beispiel auch mit anderen Menschen drüber spreche und immer total fasziniert bin, wenn die sagen, ich wusste gar nicht, dass wir Geldprobleme hatten oder ich wusste gar nicht, dass mein Vater krank war oder so. Bei uns gab es gar keine Filter. Und dadurch, dass meine Mutter und meine Mutter hat mir so ein Ding mitgegeben im Leben, so hart, du musst hart arbeiten. Und die hatte auch immer so dumme Sprüche eigentlich, wenn man so mal drüber nachdenkt. So, wer schnell ist, arbeitet auch schnell und so. Also die war immer so zack, 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 zack. Und das ist so etwas, was ich mitbekommen habe. Zum Teil gut, zum Teil wahrscheinlich auch nicht so gut für mich. Und zum anderen, weil das Thema Authentizität kommt ganz viel in meinem Buch vor. Dass ich das irgendwie so mitgenommen habe im Leben, liegt wirklich auch daran, dass ich mit allem konfrontiert wurde. Schmerz, Gewalt, Drogen, alles, was du dir so vorstellen kannst, gab es in meinem Umfeld bei mir zu Hause. Und das hat mich wahrscheinlich sehr stark und robust gemacht. Also mich kann nicht so viel treffen im Leben. Und ich bin vielleicht robuster als der ein oder andere. Es hat mich natürlich auch dazu, was heißt gebracht, aber dadurch hatte ich auch viel mehr Empathie für Menschen, die aus ähnlichen Situationen kamen wie ich, was ja ganz oft im Deutschrap auch der Fall war. Also es ist nicht nur im Deutschrap so, aber das waren Menschen, die mir oft sehr ähnlich waren.
Um da kurz einzuhaken, du bist quasi so die Frau an der Spitze des Musikbusiness und das Punkt. Du würdest es jetzt gerne kleinreden. Ich darf es sagen. Und ich stehe dazu. Und arbeitest mit Bushido, Vanessa Mai und vielen, vielen anderen zusammen. Und vor allem aber auch im Bereich Rap und Hip-Hop.
Genau.
So, daher jetzt eben gerade deine Referenz.
Also Bushido zum Glück nur ein Album vor 100 Jahren. Ist auch gut so. Also man kennt mich eigentlich aus dem Rap, würde ich sagen, aus dem Deutschrap. Wo ich natürlich, ich glaube, mein Bekanntheitsgrad als Promoterin in dem Bereich oder warum ich so erfolgreich darin war, war, weil ich einfach gesehen habe, dass die Menschen oft dieselben Geschichten wie ich haben und dadurch vielleicht die ein oder andere Lebenschance weniger haben als andere oder weißt du, den Unterschied, also nicht denselben Lebensstart wie andere und dass uns Privilegien abgesprochen werden oder Türen auch verschlossen werden und so und dafür habe ich halt hart gekämpft, weil ich dann auch immer einen Teil für mich mitgekämpft habe. So.
Ich habe das in deinem Buch auch gelesen, du hast geschrieben, wenn man selber viel von Dunkelheit umgeben war, ist man auch weicher mit den oder urteilsfreier mit den Schatten von anderen.
Ja.
Und vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer, so was deine Familiengeschichte auch geprägt hat, weil ich glaube, uns ist es oft gar nicht bewusst, was uns prägt. Also schon allein, wie unsere Eltern, wie deine Eltern zum Beispiel nach Deutschland gekommen sind, dass immer Geld gefehlt hat, dass eben diese Ressourcen nicht da waren. Und das, ja, du beschreibst das auch im Buch. Deine Schwester hat die Vergangenheit betäubt und ist in die Heroinsucht und ist auch gestorben. Und du hast halt hingeschaut und seziert das Wort benutzt und hast gesagt, ey, ich will das nicht. Wann hast du damit angefangen? Wie hast du damit angefangen? Vor allem, wenn es ja auch du bist ja jetzt nicht in Meditationsretreat gegangen und hast gesagt, so und jetzt, ach, gucke ich mir das mal an, sondern in dem Sturm, mitten in allem drin, im Suizidversuch deiner Mutter, in all dem, in, okay, ich muss irgendwie Geld für meine Familie verdienen und deswegen, bleibt bei mir die Heizung aus, weil alles Geld, was ich verdiene, geht an meine Familie, damit die überleben kann. In all dem hast du da hingeguckt. Wie?
Guck mal, ich komme aus einer Familie, ich würde sagen, dass wir alle suchtgefährdet waren oder alle süchtig sind. Mein Vater war spielsüchtig, meine Schwester heroinabhängig, meine Mutter war süchtig nach gebraucht werden und aber auch süchtig nach, wie soll ich das sagen, nach Leid, weil ihre Mutter schon so war. Weißt du, meine Oma war so eine Person, die nie was Positives hatte. So, die war immer nur, die hat immer nur gelitten. Und meine Mutter hat das war auch so. Und ich war süchtig nach, also ich war essgestört auf jeden Fall, aber ich war süchtig nach dem Sezieren. Weil es hat keiner geredet. Du konntest nie über etwas sprechen. Also es war nicht so, hey, wir setzen uns mal hin und wir reden mal alle, dass wir irgendwie alle ein Problem haben. Meine Schwester hat Therapien abgebrochen, weil sie nicht darüber, weil immer dann, wenn die Therapie dazu kam, dass man gesagt hat, deine Eltern haben halt Fehler gemacht, hat sie abgebrochen. Ja, nicht darüber reden. Mit meiner Mutter konnte man nicht reden, mit niemandem konnte man reden. Und dann sind die immer eher in Gewalt oder in, also dir meine Schwester hat Prügel kassiert zu Hause oder meine Mutter hat versucht, sich das Leben zu nehmen oder auch immer gedroht damit. Und ich saß da und dachte so, ey, wollt ihr mich eigentlich irgendwie alle veräppeln? So, das ist doch, also irgendeiner muss doch einfach das Ding jetzt hier im Griff haben, zum einen. Und zum anderen, ich werde niemals so wie ihr. Ich kann nicht so werden wie ihr, weil ihr seid Egoisten. Ich liebe euch, aber ihr seid Egoisten. Guck mal, wenn deine Mutter sich versucht, das Leben zu nehmen und du bist 9 Jahre alt und sie tut das vor dir, so sehr sie sagt, dass sie dich liebt, du glaubst es nicht. Weil was wäre mit dir passiert? Wer hätte auf mich aufgepasst danach? Und mein Vater, der auch nicht wirklich wusste, wie man Kinder erzieht, oder meine Schwester, die sich kaputt gemacht hat und die nicht damit sich auseinandergesetzt hat, was ihre Drogensucht mit uns macht und mit der Familie. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, deswegen auch die Bossin, so, ich muss einfach Boss sein hier, weil ich vertraue hier sowieso keinem und den dreien werde ich sowieso nicht zutrauen, die meine Erziehung zu übernehmen. Ich mache das jetzt hier selber. Was auch nicht, weißt du, heute weiß ich das, was unfassbar gemein ist mir gegenüber, der kleinen Marina gegenüber. Und das hat sie nicht verdient. Das hat sie nicht verdient. Das habe ich aber sehr, sehr spät gelernt. Aber ich habe hingeguckt. Ich bin durch den Schmerz gegangen. War nicht einfach. aber weil ich wusste, das ist das einzig Echte. Weißt du, es sorgt zwar dafür, dass du gar keine, du siehst gar kein Licht. Für dich ist alles dunkel. Weil wenn du in die Zukunft guckst, dann siehst du entweder, wie deine Liebsten tot sind. Du hast gar keine Hoffnung, dass sich irgendwas ändert. Du siehst dich selber irgendwie, du traust dir nicht mal zu, eine Beziehung zu führen, so. Du weißt, dass du niemals Familie gründen wirst, weil in die Familie willst du keine Kinder zeugen. Und wie sollst du überhaupt einen Partner in diese Familie bringen? All diese Dinge, also du hast eigentlich nichts, auf was du dich freuen kannst. Aber du hast auch gar keine Zeit, drüber nachzudenken. Jeder Tag, den wir alle überlebt haben, ist ein guter Tag. Und am nächsten Morgen wachst du auf und es geht weiter. Du hast gar keine Zeit gehabt. Also ich habe es früher gehasst, wenn Menschen in meinem Umfeld immer gesagt haben, du brauchst mal eine Pause. Ich sagte, ja, das ist total toll, dass du es sagst. Ich weiß auch, dass du es gut meinst und du lügst mich nicht an, aber wie soll denn diese Pause aussehen? Ich kann doch nicht auf Stopp drücken, das ist auch meine Familie. Bis ich 30 geworden bin. Und mit 30 habe ich mich hingesetzt und gesagt, hör zu, ich ziehe aus. Ich muss alleine leben. Ich kann nur noch Provider sein. Ich schaffe das nicht mehr. Ich schaffe diese emotionale Erpressung nicht mehr. Ich schaffe das alles nicht mehr. Und wenn ihr wollt, dass wir alle überleben und zu essen auf dem Tisch haben, muss ich jetzt gehen. Und habe dann angefangen, mich zu distanzieren, was auch nicht einfach war. Aber ich glaube, dass ich im Sturm das alles gemacht habe, lag wirklich nur daran, weil ich, I had no choice. Es hätte ja kein anderer gemacht.
Und du hast auch in deinem Buch geschrieben, dass Vergebung auch wichtig war für diesen Prozess, also deiner Mutter zu vergeben, deiner Schwester zu vergeben, für den Egoismus und das Leid, was sie auch verursacht haben. Und einen anderen Blick auf die Sache zu bekommen. Du hast es eben schon kurz angesprochen, nämlich, hey, ich bin auch dankbar dafür, weil ich musste dadurch meine Kraft entdecken. Vielleicht hätte ich die sonst nie entdeckt. Jetzt kommen wir zur Kehrseite, nämlich immer die Starke sein zu müssen und sich über die Grenzen zu pushen. Als deine Mom gestorben ist, deine Schwester, warst du an dem Tag arbeiten, ja, weil du gönnst dir keine Pause. Wie gehst du damit um? Hast du da einen anderen Zugang gefunden? Also es kann ja ein positiver Antreiber sein, aber irgendwann ist es eben kein positiver Antreiber mehr. Wir arbeiten gegen uns und vor allen Dingen, unser Leben hat sich ja verändert. Du bist ja nicht mehr in der Umwelt, in der du damals warst, wo du nur überleben musstest und für das Überleben von anderen auch noch dich verantwortlich gefühlt hast, sondern jetzt ja der Punkt, wo du eigentlich leben kannst. Aber was dann ja bei uns allen oft passiert ist, wir wenden noch die Überlebensstrategien an, obwohl sich unsere Welt verändert hat. Hast du einen anderen Umgang gefunden? Mhm. Wie sieht der aus und wie hast du den gefunden?
Guck mal, das ist hart, wenn ich das sage, weil es ist leider die Wahrheit. Mit dem Tod meiner Familie ist das einzig Positive, was sie mir hinterlassen haben, die Freiheit. Dass ich nicht mehr immer auf Alarm bin und dass ich nicht immer nur darüber nachdenke. Und auch dieses, die Beste in allem sein zu müssen, damit ich ja nicht Jobs verliere, damit ich ja genug Geld verdiene, habe ich nicht mehr. Klar, ich werde immer wahrscheinlich einen Teil in mir haben, der Existenzängste hat. Ich habe auch Schulden geerbt und so. Das ist kein einfaches Leben. Und jeden Tag zu hoffen, dass man genug Geld verdient und so. Aber diese Angst, dieser Rattenschwanz dahinter, was es alles mit mir machen könnte, wenn ich mal nicht arbeite oder so, habe ich gar nicht mehr. Ich muss schon viele Gespräche mit mir selber führen. Heute Morgen ist was ganz Lustiges passiert. Ich hatte gestern so einen wichtigen Moment in meinem Leben, meine Premiere des Buchs. Und heute Morgen habe ich dann Sübi angerufen. Ich bin ihr Management. Sie heißt Skin Meeting. Sie macht unfassbar tollen Skincare-Content. Ich liebe sie. Und das Erste, was sie zu mir gesagt hat, war, warum bist du wach und warum arbeitest du? Und ich glaube, das ist auch nochmal so eine Sache. Dadurch, dass ich mich so geöffnet habe und auch so die Menschen, mit denen ich so zu tun habe, die auch nochmal so dazu beigesteuert haben, sozusagen so, warum chillst du nicht mal? Aber nicht so wie früher, sondern, oh Mann, deine Familie und so, sondern da war ich immer wütend. Das habe ich immer gesagt, ihr versteht das nicht, das ist meine Familie, das geht nicht. Heute ist es so, dass ich das annehmen kann und sagen kann, stimmt, ich kann auch mal chillen. Ich glaube, was diese Freiheit, die ich gewonnen habe, hat dazu geführt, aber auch, dass ich diesen Instinkt entwickelt habe, ich will mal leben. Ich will mal wissen, wie das ist. Ich wusste noch nie in meinem Leben, wie es ist, diesen Luxus zu haben. Ich wusste noch nie, wie es ist, sich auf etwas zu freuen, sich mal Gedanken zu machen, kaufe ich mir ein Outfit für ein Event oder gehe ich dahin oder mache ich mir vielleicht mal Gedanken, wenn irgendwann mal mehr Geld da ist, kann ich ja in Urlaub fahren, weil ich muss jetzt nicht noch 5 andere Menschen ernähren und so. Wir waren zum Beispiel zu Ostern, waren wir einfach im Harry Potter Land in London. So Sachen zu machen und zu leben und einfach mal Dinge zu erleben. Ich habe irgendwann, und das hat wirklich auch viel damit zu tun gehabt, dass auf einmal keiner mehr da war, um den ich mich so arg kümmern musste. Weil mein Mann, natürlich kümmere ich mich um ihn und er kümmert sich um mich, aber mein Mann hat mir nie dieses Gefühl gegeben von, ohne dich kann ich nicht leben und so. Auf einmal war es so wild, weil alle kamen klar ohne mich, so. Und einfach diese Freiheit und auch zum Teil, weißt du, guck mal, in meinem Leben, großes Thema ist Schuld. Weil du auch gerade von Vergebung gesprochen hast. Es ist nicht nur die Vergebung meiner Mutter, meiner Schwester, meinem Vater gegenüber. Es war ein ganz großer Teil Vergebung mir selbst gegenüber, weil ich dieses Gefühl hatte von, ich habe nicht genug getan, ich war nicht da, als sie gestorben sind, ich habe mich nicht verabschiedet, ich habe meine Mutter auf ganz beschissene Weise verloren, weißt du, sie ist einfach auf der Straße in fremden Händen gestorben. Ich konnte mich von meinem Vater nicht verabschieden. Ich habe meiner Schwester noch einen Tag vor ihrem Tod telefoniert und sie hatte so Mitleid mit mir und gesagt, du klingst so müde, komm doch morgen. Und dann ist sie nachts verstorben. Schuld war auch ein ganz großes Thema. Und ich habe halt gelernt, durch eine Traumatherapie ganz besonders und durch Coaching, dass ich mir vergeben muss, weil ich bin in Situationen geworfen worden und ich hatte keine Wahl. Aber jetzt habe ich eine Wahl. Weißt du, jetzt habe ich eine Wahl, nicht mit Selbsthass zu leben und mir die ganze Zeit Schuld zuzusprechen. Ich habe einfach gehandelt. So, weißt du, wie ich meine? Ich habe gehandelt in Situationen, die sowieso schon absurd waren. So, ich konnte gar nicht anders. Und deswegen mir selbst zu vergeben hat auch ganz viel Freiheit. Also dadurch habe ich ganz viel Freiheit dazu gewonnen. Und ich glaube, was auch wichtig ist, was ich auch ganz oft zu meinen Freundinnen sage, die auch in selben Situationen manchmal sind oder auch mein Artist oder Talents, mit denen ich arbeite. Der Weg ist das Ziel. Wenn du aufhörst, jeden Tag irgendwie zu denken, so, hey, heute war auch ein guter Tag, weil ich hatte eine geile Idee. Es ist vielleicht alles doof gelaufen, aber irgendwie ich habe es trotzdem geschafft und heute war ein guter Tag oder ich gönne mir jetzt mal eine richtig geile True Crime Doku oder ich esse was Leckeres oder so. Wenn du dich nicht freuen kannst, wenn du nicht mehr weißt, was Glück bedeutet, und das wusste ich sehr lange nicht, wozu machst du das alles? Also, weil, sorry, dann ist wirklich meine Frage, warum? Weil dann kann ich auch zu Hause liegen, Hartz IV Empfänger werden und so, nach mir die Sinnflut, dann warte ich auf den Tod, so, dann, wozu stehe ich dann auf? Nein, ich stehe auf, weil ich leben möchte. Weißt du? So. Und manchmal ist es auch sehr lustig, rede ich da sehr oft drüber, manchmal rede ich da mit meinem Mann drüber, sehr oft rede ich mit mir selbst darüber, dass ich so eine Art Schutzhülle gebaut habe um mich herum, weil die Welt ist schrecklich, es passieren sehr viele Dinge und ich versuche, viel davon nicht an mich rankommen zu lassen im Alltag, weil ich denke, ich weiß eh nicht, wann es vorbei ist, weißt du? Aber bis dahin habe ich diesen Egoismus entwickelt, zu sagen, so, nee, ich habe jetzt verdient zu leben. Und das ist etwas, was auch ganz viel dazu führt, dass ich nicht mehr so einen Druck empfinde. Weil ich einfach auch viel abschotten kann von mir, was ich früher nicht konnte.
Ja, du hast ja auch beschrieben, dass du auf dem Weg, da wo du jetzt bist, und eben mit all diesen, also wahnsinnig erfolgreich bist. Ich weiß, dir zieht sich jetzt wieder dein Gesicht zusammen. Ich darf es sagen, du dürftest es eigentlich auch sagen. Also ja, du bist einfach die Frau im Musikbusiness, die Marina. Jeder weiß, wer gemeint ist. Und du hast aber auch beschrieben, hey, dazu hat aber auch gehört, und auch schon während ich auf dem Weg war, weil die Leute machen ja oft, sie malen das Bild von ganz unten nach ganz oben, aber du legst ja nicht all die Sachen ab, all die Mechanismen, all die Konditionen, und du hast, beschreibst es auch, hey, auf dem Weg oder während ich schon so gelebt habe, also beruflich erfolgreich war, waren Panikattacken im Zug, konnte ich nicht in den Zug steigen, waren Herzinfarkte. Und würdest du sagen, damit umgehen zu können und da einen Weg zu finden, ist der größte Erfolg eigentlich? Also erfolgreich zu sein in dem, was man macht, aber auch mitzuwachsen innerlich.
Absolut. Ich glaube, es gibt nur eine Sache, auf die ich wirklich stolz bin. Und es ist gar nichts Monetäres oder irgendeine Auszeichnung oder so, sondern dass ich es geschafft habe, mich selbst zu reflektieren, selbst zu wachsen und auf diesem Weg aber trotzdem anzuerkennen, wo meine Schwächen sind und auch einfach zu sagen, so, das sind einfach meine Schwächen. Weißt du, so, ich lebe damit. Vielleicht machen sie mich auch menschlicher, vielleicht machen sie mich auch irgendwie zu dem, was ich bin. Darauf bin ich sehr stolz, weil, guck mal, viele denken immer, viele Menschen, die wahrscheinlich nicht meinen Job machen oder nicht in unserer Branche sind, denken so, oh ja, als ob sie nicht krass stolz ist auf ihre Erfolge. Ich glaube, was Menschen manchmal vergessen, ist es egal, wer du bist. Ob du Königin bist, ob du Promoterin bist, egal was du machst. Ich glaube, dass Menschen grundsätzlich immer selbst zweifeln können, so, oder auch an, also, viele Menschen, die ich kenne, leiden daran oder drunter, und ich leide da sehr, sehr stark drunter. Und es liegt aber auch daran, dass ich es schon als Kind immer ausmerzen musste, was meine Schwester angestellt hat. Also ich musste die gute Laune reinbringen, das Geld reinbringen. Ich musste jeden entertainen, ich musste die Beste in der Schule sein. Also ich musste immer so, damit man stolz auf mich ist. Und dann wollte ich, dass Künstlerinnen stolz auf und glücklich sind mit mir. Dass die Industrie mich schätzt. Dass meine Vorgesetzten glücklich mit mir sind. Dass ich, ja, ich habe nicht ein einziges Mal die Frage gestellt, so mir selber, so, weißt du, hä, bist du denn selber mit dir happy? Oder findest du denn selber cool, wer du bist oder so? Das habe ich ja sehr spät erst gemacht. Aber ich muss auch sagen, und das finde ich, und deswegen ist mir das so wichtig, auch so offen darüber zu sprechen. Das ist auch keine Anklage irgendwie. Aber ich glaube, dass wir besonders auch in unserer Branche, was ich so lächerlich finde, weil es ein People's Business ist, oft für so Selbstzweifel sorgen bei Menschen, indem wir wenig positives Lob aussprechen, indem wir mehr negatives Feedback geben, indem wir Dinge kleinreden wollen, weil du könntest ja ein Ego entwickeln. Und diese Selbstzweifel, weißt du, ist so, die ganze Kampagne über hätte ich mich freuen müssen über mein Buch und hätte das einmal genießen können sozusagen, weil wann hast du schon mal deine eigene VÖ? Also gestern saßen Polly ist eine meiner besten Freundinnen und kommt auch aus meiner Branche, ist auch PR-Frau und hat Management gemacht, und wir saßen zusammen und sie hat mich gefragt, es gab so Bändchen für Getränke, so, wer bekommt alles ein Bändchen? Und ich war so, wie absurd ist bitte diese Frage, dass du sie mir stellst, weil wir haben 1000 Gespräche geführt, die so sind, aber wenn es um Künstlerinnen ging. Und ich hätte das eigentlich alles genießen sollen, aber ich habe mehr Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken, wie andere damit umgehen werden, was andere denken werden. Hoffentlich denkt keiner, dass ich denke, dass ich jetzt irgendwie mich wichtig mache. Oder was für ein Bullshit eigentlich, weil dann habe ich erst begriffen, ja, dann brauche ich ja die Bossin nicht schreiben. So, also dieser Überlebensinstinkt in mir, der ja die Bossin ist, das ist ja kein erfundener Charakter. Den musst du erstmal haben. Und den haben bestimmt viele andere auch. Ich kenne viele Menschen, die aus Gründen, egal aus welchen, Sübi zum Beispiel, ne, die ist eine Bossin, weil die das sein musste, schon ihr Leben lang. Und ich kenne viele, die so sind. Rebecca Blank, auch ein Talent in meinem Management. Bossin, weil sie es immer sein musste. Niemand hat ihr irgendwas geschenkt im Leben. Und trotzdem sind es auch immer wieder diese Frauen, wenn du denen, weil ich bin ein sehr euphorischer Mensch und ich freue mich immer für alles, was die betrifft, aber die haben auch immer noch so dieses, ich kann mich gar nicht so dolle freuen, weil oh, ich muss dankbar sein und so. Ich finde es ganz schön krass, dass wir das, dass wir so sind. Und man, ja, zum Teil auch aus Erziehung und Teil auch unserer Familie. Aber nach 20 Jahren Branche kann ich auch sagen, es hat schon auch was mit der Branche zu tun.
Ja, mit den Menschen, die uns umgeben. Du hast das eben, als du hier reingekommen bist bei uns, erzählt, dass gestern Marius Müller-Westernhagen bei dir saß. Du gehst auf die Bühne und es war ja deine Lesung, deine VÖ. Und den ersten, den du siehst, ist Marius Müller-Westernhagen im Publikum. Dein erster Gedanke ist, ach du Scheiße, da sitzt so eine Ikone und jetzt blamier ich mich hier voll. Ja. Ne? Also so viel dazu. Er ja. kam aber hinterher zu dir und hat gesagt, ey, wir sind uns so ähnlich, Marina.
Ja.
Ne? Aber das zeigt ja. das eben, dass es, wie wir mit uns selbst umgehen, wie wir denken auch über uns.
Ja.
Und
wie viel wir auch zulassen von
anderen dann auch.
Stimmen,
als, ne? genau. Von äußeren Stimmen. Wie gut es aber dann auch tut, und egal wer das jetzt ist, ja, wie gut es tut, wenn Menschen zu uns kommen und sagen, ey, I see you, ich sehe dich, du bist toll, ich glaube an dich. In deinem Buch beschreibst du das auch. Du hast 1000 Jobs gemacht, weil du verdienen musstest. Du hast geputzt, du hast in der Küche gearbeitet, du hast als Bürokauffrau gearbeitet, alles. Und eigentlich wolltest du immer in der Musik arbeiten. Und dann kam dein ehemaliger Chef und hat gesagt, ich sehe dich, obwohl du keine Erfahrung hattest und du machst das jetzt. Und dann dein Gedanke war, scheiße, ich habe doch Telefonangst.
Ja.
Und wie soll ich jetzt telefonieren mit Leuten, die, also das ist ja der Haupt Aspekt eines Promoters, einer Promoterin. Mhm. Ich muss mit Leuten sprechen, aber ich versteck mich eigentlich lieber.
Mhm.
Und jetzt muss ich da rausgehen und mich zeigen und muss telefonieren lernen. Und du hast es gemacht. Und was ich so cool bei dir finde, du beschreibst halt auch da den Weg. Du sagst nicht, ja, und dann kam der große Moment und ich habe den Telefonhörer in die Hand genommen und nie wieder Angst gehabt. Du sagst, ey, ich habe alles falsch gemacht, was man falsch macht.
Ich habe aufgelegt. Ich habe im Gespräch aufgelegt, weil guck mal, man muss verstehen, das war ja jetzt keine Angst, weil ich nicht wusste, wie man Hallo oder so sagt. Die Angst, die ich hatte, war beim Telefonieren genauso wie auf Events. Das ist so funny. Ich konnte, stell dir mal vor, wir lernen uns kennen. Früher wäre das so gewesen, wir haben auch schon mal telefoniert, alles cool, oder wir haben uns irgendwo gesehen. Ich wäre nicht auf einem Event zu dir gekommen und hätte von alleine Hallo gesagt. Nicht, weil ich arrogant bin, sondern weil ich gedacht hätte, dass du entweder sagst, ja, was willst du denn? Oder irgendwas Negatives kommt. Und in den Telefonaten habe ich mittendrin aufgelegt, wenn ich dachte, derjenige ist gemein zu mir und ich weiß, wie ich damit umgehen soll. Ich habe immer damit gerechnet, dass Leute sagen, wer denkst du, wer du bist? Was willst du überhaupt? Ich weiß auch zum Teil, woher das kommt. So Erziehung, Schule, ne, roughes Umfeld und tatsächlich auch meine Schwester, die ja älter war als ich, wenn wir gestritten haben oder meine Eltern miteinander gestritten haben. Weißt du, Streitkultur war keine Kritikkultur bei uns, sondern war Gemeinsein. So, den anderen verletzen, immer verletzen. Und ich bin so ängstlich gewesen. Und so eine Telefonangst, wahrscheinlich können sich das heute, wie gesagt, Leute gar nicht mehr vorstellen mit WhatsApp und allem, was es gibt. Aber das war damals der Weg, Promoterin zu sein. Ich habe mitten in den Telefonaten aufgelegt. Das war so krass. Und willst du mal was Lustiges hören? Ich habe dann ja Conny eingestellt. Und das Erste, was Conny mir verraten hat, so persönlich war, dass sie Telefonangst hat. Und ich dachte so, ey, weißt du was? Wir müssen es irgendwie schaffen und irgendwie werden wir einen Weg finden. Und ich weiß noch genau, wir haben uns immer so Listen gemacht. Okay, der ist am nettesten, den rufst du an und so. Also wir haben uns dann gegenseitig auch geholfen. Und ich musste ja dadurch. Aber ich beschreibe es ja auch, weil ich mir irgendwann einfach gedacht habe so, wait a second, die wissen das ja gar nicht über dich. Die kennen dich ja gar nicht. Wenn er jetzt gemein ist oder wenn jetzt irgendwas ist, der weiß ja nicht, was du denkst. Was ja trotzdem nicht cool war, weil es hätte mich ja trotzdem verletzt. Aber ich muss sagen, zum Glück waren dann irgendwann die Menschen wirklich nett zu mir und ich hatte dann wirklich schnell auch gute Kontakte. Wer weiß, ob ich dann das geworden wäre, aber auch, weil Yusuf einfach so krass an mich geglaubt hat.
Und wahrscheinlich auch, weil du etwas gefunden hast, wofür du auch brennst, oder? Total. Also das war so auch, ey, ich habe da Blut geleckt und du hast eben von Freude gesprochen, ne? Also wofür möchte ich eigentlich aufstehen? Und natürlich wissen wir, ja, die Menschen in unserem Leben, das Gefühl, ne, das ist das Allerwichtigste. Aber natürlich auch, wenn ich mich so viel mit einer Sache beschäftige, dann ist es schon echt schön, wenn mir das Freude bereitet.
Absolut. Und
auch wenn man eben mit Menschen zusammenarbeitet und ein positives Feedback bekommt. Und ich rede jetzt nicht davon, dass alle einem jetzt irgendwie in den Himmel loben müssen, sondern echte Beziehungen zu führen, gerade in einem People's Business, wo es eben ganz oft gar nicht um echte Beziehungen geht. Wie sehr würdest du sagen, ist das auch so ein bisschen deine, oder würdest du überhaupt sagen, ist das auch ein bisschen deine Superpower, dass du dass du die Menschen siehst, dass du selber sagst, ey, ich verstecke auch nichts mehr vor dir und du musst jetzt auch keine Zeit damit verschwenden, irgendwas vor mir zu verstecken. Lass doch einfach versuchen, was Cooles zusammen zu machen.
Absolut. Ich glaube wirklich, dass ein Talent oder etwas, was mich auch ausmacht, genau das ist, weil ein Beispiel ist, ich habe irgendwann vor Jahren angefangen, Interviewtrainings zu geben, weil ich nicht so ganz happy war mit der Art, wie Interviewtrainings gemacht wurden, weil oft ist es so, die gehen da rein und dann wird ihnen beigebracht, was dürfen sie sagen, was dürfen sie nicht sagen oder wie handelt man was und so. Aber oft ist es so, diese Menschen, und das vergessen ganz viele, leiden auch krass an Selbstzweifeln. Gerade junge Künstlerinnen, also nicht nur junge Künstlerinnen, aber Künstlerinnen und besonders junge Künstlerinnen. Und die sind dann ganz oft so in so einem Stadion von, ich habe doch eh nichts zu erzählen, ich habe nichts zu geben. Und das ist oft diese Hemmung, die sie haben, also diese Grenze. Und damit sie mir vertrauen, gebe ich ganz viel von mir preis. Nicht, weil ich unbedingt jetzt jedem voll quatschen will, sondern weil ich das Gefühl habe, okay, die merken, da sitzt jemand, die ist auch laut in einem Meeting, die spricht, die gibt Input, die ist da, aber die erzählt mir gerade auch von ihren Schwächen. Und die sagt auch gerade so, die redet über ihre Leidenschaft und erzählt so, wie krass sie True Crime Fan ist und was sie alles liebt und so, aber sie sagt auch, wovor sie Angst hat. Und das hat ganz oft dazu geführt, dass ich viel ehrlichere Gespräche geführt habe, weißt du? Und dadurch auch viel ehrlichere Beziehungen geführt habe. Und das ist halt auch etwas, was ich immer sage, mein Glück waren die Künstlerinnen. Künstlerinnen wie Marius Müller-Westernhagen, Curse oder auch viele andere Künstlerinnen, Vanessa Mai, die haben einfach gemerkt, okay, das ist jetzt vielleicht keine, die alle Zahlen analysieren kann und die jetzt irgendwie so eine krasse Bad Bitch ist, die so den Vertrag verhandelt wie so kein anderer, kann ich auch, aber du weißt, was ich meine, sondern die sitzt da wirklich mit vollem Herzen irgendwie an der Sache dran und ich glaube, das hat sehr viel dazu geführt, dass Menschen oder Künstlerinnen gerne mit mir zusammengearbeitet haben. Und ich bin so dankbar dafür, weil das hat mir auch viel Selbstbewusstsein gegeben, in der Art dann auch zu sagen, ich kann gar nicht so falsch liegen, weil vielleicht gibt es hier Menschen in der Industrie, die nicht so happy sind mit mir und meiner Persönlichkeit, aber weißt du was? Die sind es. Die Künstlerinnen sind es.
Und was ich mir gerade auch vorstelle, ist auch, was das für einen selbst für eine Erleichterung ist, weil man muss halt nicht irgendwie erst die ganze Rüstung anziehen, wenn man zur Arbeit morgens geht und sich privat sein persönliches Zuhause lassen komplett und die ganze Zeit irgendwas spielen, sondern man kann come as you are. Ja. Man muss nicht einen Teil von sich wegschließen, was einfach super viel Energie kostet.
Absolut. Ne? Die Leute sagen ja auch immer, oder gestern hat auch Aminata Belli das nochmal auf der Bühne gesagt, so wie krass sie es findet, dass ich so brutal ehrlich bin in dem Buch und hat mich auch gefragt, ob das schwer war für mich. Ich sag das immer und das ist mein Ernst, war es nicht, weil es war die einzige richtige, also es war so oder gar nicht, weil ich so müde war von dem Doppelleben, was ich geführt habe. Denn genau das, was du gerade erklärst, guck mal, auch an dem Tag, an dem meine Schwester verstorben ist oder meine Mutter verstorben ist, ich habe immer eine Rüstung aufgesetzt. Ich war schon ich selber, aber mit einer Maske. Und die Maske war, mir kann niemand was. Ich bin krass stark. komm mir nicht zu nah. Und ich bin so froh, dass ich das nicht mehr brauche. Das ist mir, also, dass ich lieber keine Jobs bekomme oder lieber dann irgendwie nicht gemocht werde oder so. Aber es hat auch gar nicht dazu geführt, by the way. Es hat eher dazu geführt, dass Leute viel mehr den Kontakt zu mir gesucht haben und viel mehr mit mir relaten konnten. Und nicht, weil ich jetzt denke, davor war das meine Schuld, sondern die haben mich einfach nicht gekannt. Und ich hoffe, dass das Buch auch dazu geführt hat, dass Menschen, die gedacht haben, boah, die ist aber arrogant oder keine Ahnung was, dass die auch so ein Gefühl dafür bekommen, dass diese Rüstung, die musste ich aufsetzen ganz, ganz lange, weil du hättest das nicht überlebt sonst einfach. Deswegen bin ich so froh, dass ich dieses Doppelleben abgelegt habe und einfach come as you are. Ich bin einfach ich.
Hey, das ist doch das Allerschönste. Schönste Schlusswort, aber eine letzte Frage habe ich noch. Die Bossin, mein Weg zum Erfolg in 20 Rules. Gibt's eine Lieblingsrule? Ist wahrscheinlich, wurdest du das oft gefragt. Was ist so die Rule, die du noch, also willst alle mitgeben, aber jetzt zum Schluss, welche?
Ich liebe sie ja alle, weil sie sind ja nicht entstanden, weil ich mir überlegt habe, was für Rules ich habe, sondern es sind tatsächlich die Rules. Aber eins, das ich immer, immer, immer mitgeben möchte, ist, der Weg ist das Ziel, weil ich das Gefühl habe, in einer Welt voller Druck etwas zu schaffen oder etwas zu sein, gerade wenn du kreativ bist, egal ob du Künstlerin bist, ob du Malerin bist, ob du Podcasterin bist, ob egal was, oder ob du sogar einen ganz anderen Job machst, ob du eine DM-Filiale leitest oder so. Ich liebe DM übrigens. Aber es ist wichtig, dass du dich auch jeden Tag über die Dinge erfreuen kannst, die so um dich herum passieren. Weil wenn du das nicht mehr machst, dann kommst du irgendwann an den Punkt, an dem ich war, wo mir nichts mehr was bedeutet hat. Wo ich meine goldenen Schallplatten im Keller gesteckt habe, wo kein Erfolg irgendwas mit mir gemacht hat. Weil ich A, gedacht habe, das bin ja nicht ich, darf mich ja nicht freuen. Aber auch, ja, und jetzt muss ich morgen noch mehr performen, so, und also, das ist mir so wichtig, dass die Leute einfach lernen, wir wissen eh nicht, wie lange das Leben dauert, wir wissen nicht, was morgen passiert, aber den Weg wirklich auch zu feiern und dadurch auch, eine zweite Regel, die mir sehr wichtig ist, sein größter Fan zu werden. Weil Leute immer gefragt haben, so, was soll diese Regel? Aber es ist die härteste Rule in meinem Leben, weil ich von Selbsthass zu Selbstakzeptanz, ich bin noch nicht bei Selbstliebe, aber zu Selbstakzeptanz einen sehr, sehr langen Weg gebraucht habe. Und mein größter Fan zu sein, hat auch viel, ich musste viel dafür tun. Aber der wichtigste Grund, warum ich es gemacht habe, ist, ich habe um mich herum geguckt und so tolle Menschen gesehen und gedacht, die sind nicht Fan von sich selber? Irgendwas stimmt hier nicht. Und ich bin älter, ich bin weiser, ich muss es vorleben. Deswegen sind das so diese beiden Regeln so zusammengepaart, für mich das Allerwichtigste, gerade für Menschen, die so an sich selbst zweifeln oder die es halt nicht so leicht haben im Leben und dann oft denken, ja, worüber soll ich mich schon freuen?
Danke, Marina, für deine Zeit,
danke
für dein
dir.
Buch, was es überall gibt. Ich verlinke es natürlich in den Shownotes auch. Danke für das Gespräch und für deine Offenheit. Vielen, vielen Dank.
Danke dir. Du weißt, und ich muss es sagen, weil ich bin sehr ehrlich und ich sage das immer und ich sage das jedem ins Gesicht, ich bin dein Fan. Und ich finde es genauso wichtig, das zu sagen, weil ich das sehr gerne sage bei Menschen, von denen ich wirklich Fan bin. Ich gucke deine Videos so, so gerne auf Instagram und ich folge dir. Ja, wir kennen uns ja eh lange, aber das, was du einem wie mir mitgeben kannst, der vorher gedacht hat, so hier mindful und so, das will ich alles ja nicht hören, so das geht mal bitte beiseite. Du hast es wirklich geschafft, dass ich mich damit beschäftige. Danke.
Ich danke dir. Und euch wünschen wir jetzt noch einen wunderschönen Tagabend, wo ihr auch immer gerade seid. Ciao.
Ciao.